Deutschlandfunk. Deutschland heute.
Mit Alexander Moritz. Guten Tag. Dass der Handel mit Russland für die Wirtschaft in Sachsen besonders wichtig ist, kann man nachvollziehen. Eine Folge der DDR-Vergangenheit. Umso härter werden Unternehmen dort von den Wirtschaftssanktionen gegen Russland getroffen. Und auch der Ausstieg aus dem Atomdeal mit dem Iran belastet sächsische Unternehmen. Unser erstes Thema gleich in dieser Sendung. Nicht um wirtschaftlichen, sondern um kulturellen Austausch bemüht sich der Berliner Bezirk Kreuzberg. Gerade hat die Bürgermeisterin eine Partnerschaftserklärung mit der Stadt Derik unterschrieben, die im Autonomiegebiet der Kurden liegt. Eine Partnerschaft mit Konfliktpotenzial, der Bericht dazu gleich. Und wir blicken nach Dortmund, wo seit gestern der evangelische Kirchentag läuft. Wirtschaftssanktionen sind ein scharfes Mittel in der Außenpolitik. Vor allem US-Präsident Trump nutzt es, um damit Druck auf andere Staaten zu machen, China, Russland oder den Iran. Gerade der Konflikt mit dem Iran hat sich in den vergangenen Wochen wieder zugespitzt. Die Hoffnung auf bessere Beziehungen mit Teheran, auch wirtschaftliche Zusammenarbeit, ist nach dem Ende des Atomabkommens wieder in weite Ferne gerückt. Darunter leiden auch deutsche Unternehmen, in Sachsen etwa, wie unser Landeskorrespondent Bastian Brandau berichtet.
Hier vor uns haben wir zum Beispiel so eine GSMR-Säule mit Solarbetrieb liegen, die an Bahnstrecken aufgebaut wird.
Michael Brandhorst führt durch die Fertigungshallen der Photon Meissner Technologies GmbH. Knapp 90 Mitarbeiter sind hier angestellt, bauen technische Anlagen vor allem für den Bahnbetrieb. Bevor eine Säule fertig wird, wird die Hülle gestanzt und zusammengesetzt, anschließend die Technik eingebaut, erklärt Geschäftsführer Brandhorst.
Das wären jetzt hier solche Notrufsäulen, die wir hier für BVG bauen. Die werden dann auf der Linie U5 dann aufgestellt.
Die Deutsche Bahn ist Hauptkundin des Meissner Unternehmens, das auch an andere Eisenbahnen liefert. Vor allem in Europa, aber nicht nur. Immer sei es ihm, der seit über 3 Jahren die Geschäfte in Meißen führt, auch um neue Absatzmärkte gegangen, sagt Michael Brandhorst. Etwa als 2015 das Atomabkommen mit Iran zustande kam und Sanktionen gegen das Land wegfielen.
Stark beworben von der Bundesregierung, auch die sächsische Regierung hat also wirklich eingeworben bei uns Unternehmern, sich im Iran als Unternehmer zu platzieren. Und da Iran durchaus Potenzial hat für die Erneuerung oder Ausbau der Eisenbahninfrastruktur, also alles, was mit Logistik zusammenhängt, habe ich auch für mich entschieden, ja, das könnte sehr interessant werden, also da müssen wir im Prinzip rein.
2 sächsische Minister reisten nach Iran, es gab auch Gegenbesuche. Und auch die Visite einer iranischen Wirtschaftsdelegation in Meißen.
Und das sah auch sehr gut aus. Also wir haben die ersten Gespräche geführt. Die haben sich sehr interessiert, was wir hier für Produkte anbieten. Wobei die natürlich schon das Ziel hatten, dann auch die neueste Technik zu bekommen.
Doch dann bekam man in Meißen die Weltpolitik zu spüren. US-Präsident Trump entschied sich, das Abkommen einseitig aufzukündigen, mit Auswirkungen bis an die Elbe.
Also ich sag mal, durch die Unterschrift von Herrn Trump hat er uns ja mehr oder weniger, also uns Unternehmern unter Androhung von Strafe, verboten, mit dem Iran Geschäfte zu machen. Und der heutige Stand ist halt so, ja, ich mache nichts mit dem Iran, null. Selbst Kollegen, die ich hatte, die in den Iran geliefert haben, kriegen es im Prinzip nicht bezahlt. Es gibt die einen oder anderen Firmen, die das damals alles per Vorkasse gemacht haben. Die sind, ich sag mal, soweit erstmal fein raus. Die haben ihr Geld gekriegt, die brauchen jetzt bloß noch liefern.
Die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Deutschland und Iran liegen damit wieder am Boden, bevor sie überhaupt so richtig aufstehen konnten. Dabei habe es seit der Öffnung durchaus eine klare Entwicklung gegeben, sagt Lars Fieler, Sprecher der Industrie- und Handelskammer Dresden.
Wir sind natürlich auf einem doch recht geringen Niveau gestartet, aber wenn wir uns die letzten Jahre angucken, von 2016 bis einschließlich 2018, dann haben sich die Exporte aus Sachsen in den Iran schon deutlich erhöht. Wir lagen im letzten Jahr bei gut 82 Millionen. Das war nochmal ein Zuwachs von 20% gegenüber dem Vorjahr 2017.
Doch das ist nun vorbei. Obwohl das Abkommen formal nach wie vor gelte, haben sich seit dem Rückzug der USA die Bedingungen für deutsche Unternehmen geändert.
Wenn Sie mit einer Drohkulisse konfrontiert sind, wo Ihnen ein Dritter suggeriert, wenn du weiterhin deine Geschäftskontakte mit dem Iran aufrechterhalten wirst, dann mache ich dir das Leben auf meinem Markt im Zweifelsfall schwer. Dann muss sich jedes Unternehmen die Karten legen. Und je nachdem, wo natürlich auch die größeren Volumina realisiert werden, wo man auch die größten Perspektiven sieht, wird man sich im Zweifelsfall zähneknirschend dann dafür entscheiden.
Und so trauert man den Chancen des Iran-Geschäfts nach. Dabei sieht sich die sächsische Wirtschaft eh schon als Opfer der Weltpolitik. Die Sanktionen, die seit 2014 gegen Russland bestehen, verbunden mit einer Schwäche der russischen Wirtschaft, haben zu einem starken Exportrückgang dorthin geführt. Zuletzt drängte Ministerpräsident Michael Kretschmer, obwohl ohne Kompetenz in der Sache, beim Besuch in Russland auf ein Ende der Sanktionen. Das wünscht sich auch IHK-Sprecher Lars Fieler.
Die Unternehmen sehen sich hier schon ein bisschen als die Prügelknaben, die das letztlich ausbaden müssen und die ganz klar die Position vertreten, dass man über diesen Weg die gesteckten Ziele nicht erreicht und man sollte doch wirklich zu dieser Einsicht gewinnen und im Endeffekt auch im Sinne des eigenen Standortes und der eigenen Unternehmen diese Sanktionen rückgängig machen.
Zuletzt lagen die sächsischen Exporte nach Russland bei rund 400 Millionen Euro. Vor Inkrafttreten der Sanktionen 2014 und der russischen Wirtschaftskrise waren es einmal über 1,5 Milliarden, also fast viermal so viel. Bisher hätten Sachsens Firmen das wegbrechende Russlandgeschäft aber relativ gut durch andere Märkte kompensieren können, sagt Sachsens Wirtschaftsminister Martin Dulich, SPD. Mit großem Abstand wichtigster Absatzmarkt ist inzwischen China. Rund ein Sechstel aller sächsischen Exporte gingen im vergangenen Jahr dorthin.
Immerhin, mit China drohen derzeit keine Handelsbeschränkungen. Der Bericht war das von Bastian Brandau. Eine Städtepartnerschaft der besonderen Art. Die ist nun der Berliner Bezirk Kreuzberg eingegangen. Mit der Stadt Derik nämlich. 40.000 Einwohner, gelegen in der kurdischen Autonomieregion im Nordosten Syriens. Auch bekannt unter dem Namen Rojava. Und das ist politisch brisant. Die dortige Selbstverwaltung der Kurden wird weder von syrischem Regime anerkannt, noch von der benachbarten Türkei und auch nicht von der deutschen Bundesregierung. Welche Kontroversen das Thema birgt, und was Berlin trotzdem von den Kurden lernen kann, berichtet Manfred Götzke.
Ja, dann heiße ich Sie recht herzlich willkommen hier bei uns in Kreuzberg in der Schokoladenfabrik.
Bei Keksen und kaltem Wasser sitzen die beiden Bürgermeister von Derik im Frauenzentrum Schokofabrik in Berlin-Kreuzberg. Anke Petersen erzählt den beiden Kurden aus dem Norden Syriens von der Arbeit des Zentrums.
Das Frauenzentrum gibt es seit Frühjahr 1981 und basiert einmal auf die Frauenbewegung und auf die Besetzerbewegung.
Die beiden Co-Bürgermeister Rojin Çete und Ferim Esemo machen sich eifrig Notizen. Nach einer knappen Stunde ergreift Bürgermeisterin Çete das Wort und berichtet vom Leben in ihrer Heimatregion.
Bevor wir autonome Region waren, hatten wir Frauen gar kein Stimmrecht, in den Institutionen nichts zu sagen. Das ist jetzt völlig anders. Jetzt haben wir überall unseren Platz. Wir haben jetzt in jedem Ort Räte der Frauen. Wir sorgen für die Verteidigung der Region und organisieren uns autonom.
Frauen arbeiten für Frauen, helfen einander und sind auch überall die Chefin. Was in Deutschland in dieser Reihenform eigentlich nur in Frauenzentren wie hier in Kreuzberg funktioniert, in der autonomen Kurdenregion Rojava in Nordsyrien ist es fast überall Realität. Die Kurdinnen und Kurden haben dort eine Gesellschaft frei von patriarchalen Strukturen geschaffen, erzählt Co-Bürgermeisterin Rojin Çete.
In unseren neuen autonomen Strukturen in Rojava ist jedes wichtige Amt doppelt besetzt, und zwar auf jeder Ebene und egal in welchem Bereich, sei es Wirtschaft, Verwaltung oder Verteidigung. Und natürlich wird auch das Bürgermeisteramt bei uns immer von einer Frau und einem Mann besetzt. Wir haben überall 50% Frauen, mindestens.
Mitten im Syrienkrieg, im Kampf gegen den IS, haben die Kurden im Norden Syriens eine autonom geführte Region geschaffen, in der das Assad-Regime so gut wie nichts zu sagen hat. Mit dieser weltweit einmaligen Gesellschaftsordnung. Als Irene Böhm davon hörte, wollte sie es zunächst gar nicht glauben, erzählt sie, während die Delegation aus Syrien das Zentrum besichtigt. Böhm hat mit Unterstützung der Linkspartei im Bezirk die Städtepartnerschaft ins Leben gerufen.
Ich konnte das kaum fassen, dass es in Nordsyrien eine Region gibt, in der Frauenrechten so eine hohe Bedeutung zugemessen wird, eine kooperierende Doppelspitze zu haben und damit automatisch, finde ich, Frauen in allen wichtigen gesellschaftlichen Bereichen eine ganz starke Stimme zu geben. Das fand ich so faszinierend, dass ich gedacht habe, da muss ich mich für engagieren und versuchen, ein bisschen was beizutragen, wenigstens, dass dieses Modell erhalten bleibt, weil es wirklich sehr, sehr bedroht.
Vor einer Woche haben die beiden Bürgermeister die Städtepartnerschaft DEREG Friedrichshain-Kreuzberg offiziell unterzeichnet. Gemeinsam mit der grünen Bezirksbürgermeisterin Monika Herrmann. Ein sehr wichtiger Schritt, erzählt Claudia Orlowski vom Partnerschaftsverein.
Was sich hierauf treffen zeigt, geht es zunächst erstmal darum, das Schweigen der Bundesregierung zu Rojava zu durchbrechen und ein öffentliches politisches Signal zu setzen. Der große Erfolg war natürlich mit der Städtepartnerschaft hier in Berlin, dass praktisch auf der Verwaltungsebene eine ganz offizielle Städtepartnerschaft geschaffen wurde. Etwas, was rein theoretisch eigentlich gar nicht geht.
Und zwar, weil die Kurdenregion Rojava international nicht anerkannt ist, auch nicht von der Bundesregierung. Ein diplomatisch heikles Unterfangen also. Der Bezirk hat deshalb extra ein Gutachten vom Außenministerium eingeholt.
Wir haben eine Städtepartnerschaft zwischen Friedrichshain-Kreuzberg und DEREG in Nordsyrien. Wir können nicht schreiben mit DEREG in der Demokratischen Föderation, weil das dann schon wieder zu sehr in Richtung Anerkennung ginge. Wir haben es auch vermieden, dann eben einfach auf diesem diplomatischen Parkett keine Schwierigkeiten irgendwie hervorzurufen.
Der Bezirk will die syrische Partnerstadt künftig mit gemeinsamen Projekten unterstützen. Das erste, Bäume pflanzen, erklärt die Bürgermeisterin.
Wir werden jetzt mit Hilfe von Kreuzberg Bäume pflanzen. Das war zu Zeiten des Assad-Regimes nicht möglich. Und das ist nur der Start für viele weitere Projekte.
Den üblichen Austausch von Schülern und Fußballclubs wird es zwischen DEREG und Berlin allerdings erstmal nicht geben. Dafür ist die Region zu unsicher. Bis vor einigen Monaten führte die Türkei aus dem Norden Krieg gegen die Kurden in Rojava. Und die Türkei ist nicht die einzige Bedrohung.
Zwar gibt es den IS in unseren Gebieten nicht mehr, aber es gibt noch sehr viele Sympathisanten. Die Ideologie ist immer noch da und muss bekämpft werden. Und seit 20 Tagen gibt es überall Brände in ganz Rojava. Unsere Felder werden in Brand gesetzt, um unsere wirtschaftliche Grundlage, unsere Lebensgrundlage zu zerstören.
Nach gut einer Woche geht es für die kleine kurdische Delegation jetzt wieder zurück nach Hause. Sie hätten schon einiges erfahren darüber, wie in Deutschland Politik und Verwaltung funktionieren, sagt Bürgermeister Ferem Esemo. Doch letztlich könne Deutschland durchaus auch von DEREG lernen.
Wenn wir uns die Straßen, die ganzen Hochhäuser anschauen und welche Autos hier langfahren, ist Deutschland besser entwickelt. Aber wenn wir uns anschauen, wie es um die Rechte der Frauen steht, dass sie sich selbst organisieren und auch wie sich unsere Bevölkerung selbst bildet und immer wieder hinterfragt, da sind wir viel weiter. Unsere Gesellschaft ist emanzipierter.
Aus Berlin berichtete Manfred Götzke. Heute ist Fronleichnam in den katholischen Regionen Deutschlands ein Feiertag. Etwa die Hälfte von ihnen dürfte heute also arbeitsfrei haben. In Dortmund feiern heute aber auch evangelische Gläubige, beim Kirchentag nämlich. Und für den Deutschlandfunk beobachtet Rainer Brandes das Geschehen auf dem Kirchentag. Was ist denn auf diesem ersten richtigen Tag in Dortmund bisher verlaufen? Gestern Abend war ja nur die Eröffnung.
Richtig, und es gab heute natürlich schon ein paar ganz große Veranstaltungen. Also die größte Veranstaltung in der Westfalenhalle, die nicht ganz voll besetzt war, aber doch sehr, sehr gut besetzt war. Da war Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, der hat mit der ehemaligen Bundesbildungsministerin Annette Schavan und mit dem Wissenschaftsjournalisten Ranga Yogeshwar diskutiert über Zukunftsängste und Zukunftsvertrauen in der digitalen Moderne. Dann gab es Klimaveranstaltungen zum Umgang mit dem Klima. Die Fridays for Future-Bewegung war hier vertreten, sehr prominent auch. Das zieht sich auch wie ein roter Faden durch den ganzen Kirchentag. Das sind so diese großen politischen Veranstaltungen. Aber Kirchentag ist, wie Sie selber gesagt haben, auch Feiern, auch Religion. Und traditionellerweise gibt es morgens immer die Bibelarbeiten. Da sind prominente, mal mehr, mal weniger prominente Leute. Und die sprechen mit dem Publikum über eine bestimmte Bibelstelle, wie Sie sie auslegen. Das ist sehr beliebt bei den Kirchentagsbesuchern, weil man natürlich sehr nah rankommt an diese Menschen, Politiker, Medienleute, Wirtschaftsleute. Und andererseits aber auch es eine gute Verknüpfung gibt zwischen religiöser Überzeugung, zwischen Religionsinterpretation und gesellschaftlich-politischen Themen.
Es gibt rund 2000 Veranstaltungen auf dem Kirchentag. Das Oberthema, unter dem der in diesem Jahr steht, lautet Vertrauen. Vertrauen, das kann ja vieles Verschiedenes bedeuten. Wie wird dieser Begriff denn diskutiert?
Ja, Vertrauen, ich würde sagen, es wird hier sehr, sehr politisch diskutiert. Es geht um, wie bei Steinmeier, Zukunftsängste, was die Digitalisierung betrifft, wie man da wieder zu Vertrauen kommen kann. Es geht um Vertrauen darauf, dass die Politik Lösungen für alle möglichen Bereiche findet. In der Migrationspolitik zum Beispiel, da geht es heute Nachmittag sehr stark drum. Es geht um die Klimapolitik und es hat aber auch kirchliche Themen. Also inzwischen hat der Missbrauchsskandal auch die evangelische Kirche erreicht und auch da geht es der Kirche darum, wie können wir hier verloren gegangenes Vertrauen wieder aufbauen. Also ein sehr breites Spektrum, wie das hier verstanden wird.
Wenn wir nochmal auf diesen Punkt schauen, die Kirchen, die haben ja wegen der Missbrauchsfälle ein massives Vertrauensproblem bekommen. Sie haben es gerade angesprochen, auch die evangelische Kirche und auch wegen des allgemeinen Trends zur Säkularisierung in unserer Gesellschaft haben die Kirchen nicht mehr den gleichen Stand wie früher. Wie spiegelt sich denn das unter den Menschen, die dort beim Kirchentag in Dortmund sind, wieder? Worin haben die denn noch Vertrauen? Ist das die Kirche?
Ja, es ist auch die Kirche. Also ich habe mit einigen Leuten gesprochen und es ist doch auch erstaunlich zu sehen, also zumindest die Kirchentagsbesucher, die hier hinkommen, die haben durchaus noch Vertrauen. Hören wir uns doch einfach mal an, was sie mir gesagt haben.
In die Zukunft unseres Glaubens. Ermutigend ist ja, dass heute hier so viele Leute sind, die vertrauensvoll sind, obwohl wir in unserer Kirchengemeinde immer glauben, da ist keiner.
Ich habe Vertrauen darin, dass wir es tatsächlich schaffen, gemeinsam eine gute Zukunft zu gestalten, auch wenn es schwierig ist. Vertrauen erstmal natürlich in die Nächsten, aber auch ein Vertrauen darauf, dass das, was gerade gesellschaftlich schräg läuft, sich dann doch irgendwie wieder einrenkt.
Ich vertraue in die Politik, ich vertraue darauf, dass das Licht angeht, wenn ich den Schalter bediene. Ich vertraue darauf, dass mein Auto ordentlich repariert wurde. Ohne ein Grundvertrauen kann ich nicht leben.
Ja, also wenn man das so hört, dann denke ich, muss man nicht so bange sein um die Zukunft dieses Landes, wenn doch noch so viele Menschen Vertrauen haben, dass das eigentlich ganz gut läuft bei uns.
Also sehr positive Stimmen, die Sie dort eingefangen haben. Die Kritik an der Kirche ist nicht etwas, was die Menschen dort großartig beschäftigt, würden Sie sagen, nach Ihrem Eindruck.
Doch, es beschäftigt sie schon auch. Also das ist ja auch nicht, das eine schließt das andere nicht aus. Man kann seine Kirche in dem einen oder anderen Bereich kritisieren, aber sie haben trotzdem Vertrauen darin, dass sie es gemeinsam schaffen werden.
Ein Thema, das auf jeden Fall für Kritik gesorgt hat, im Vorfeld schon, ist die AfD. Die ist nämlich als einzige Partei nicht eingeladen zu einer der Veranstaltungen. Spielt diese Entscheidung bei den Kirchentagsbesuchern eine Rolle?
Ja, das spielt eine Rolle. Also ich habe so im Zwischengespräch mit einigen Leuten sprechen können und mein Eindruck war, aber das ist natürlich sehr subjektiv, die meisten sind doch damit ganz zufrieden, dass die AfD hier nicht eingeladen worden ist, auch wenn das sicher nicht alle so sehen. Die AfD selbst hat übrigens gestern sich dann doch unters Kirchenvolk gemischt, hat sich mit ein paar Leuten in die Innenstadt aufgestellt, ein Plakat hochgehalten, da stand dann drauf, blaues Schaf sucht Dialog mit bunter Herde, weil die Kirche sich ja immer gern als bunte Herde gegen den braunen Einheitsbrei darstellt. Also sie versuchen hier mitzureden. Es darf ja auch jeder kommen, aber es gibt natürlich keine offizielle Einladung zu Podien.
Einschätzungen live vom Evangelischen Kirchentag waren das von Rainer Brandes aus Dortmund. Und das war Deutschland heute. Nach den Nachrichten folgt hier Campus und Karriere mit Stefanie Gebert. Dort geht es unter anderem um eine Initiative, die in Sachsen für mehr Gemeinschaftsschulen wirbt. Die Landesregierung erlaubt gemeinsames Lernen dort nämlich nur bisher in Ausnahmefällen. Am Mikrofon war Alexander Moritz. Machen Sie es gut.